bereits guten Abend. Also mein Name ist Daniel Gradenegger, einer der Gründer von Mumme AG, mit Markus Hammich zusammen. Wir haben uns ein verrücktes Ziel genommen. Wir möchten die Welt etwas einfacher machen. Daher wollen wir den Commerce digitalisieren. Im Commerce ist das Payment nur ein Bestandteil. Was wir sehen, sie ist extrem glücklich. Extrem glücklich ist sie, weil es einfach war, was zu kaufen. Was sie auch immer gekauft hat, sie will das auch ihren Kollegen mitteilen, ihren Freunden mitteilen. Die wollen teilhaben zum Beispiel. Und das reduziert die Kosten für ihr Shopping. Das heißt, weil Freunde von ihr was kaufen, braucht sie weniger Geld, um dasselbe zu kaufen. Das ist ein Bestandteil der neuen Welt. Sie wünscht das so zu tun. Heute shoppt sie schon sehr viel online. Und auf der anderen Seite ist der Merchant, der möchte möglichst viel an sie verkaufen. Je mehr er verkaufen kann, je glücklicher ist sie und kann ihr gute Angebote machen, weil er genau weiß, was sie konsumieren will. Eine sehr wichtige Information. Also der heutige Tag hat ja gezeigt, dass wir Informationen von Kunden brauchen. Wir brauchen digitalisierte Prozesse, wir brauchen ein Payment, wir brauchen Mobile Payment, wir brauchen verschiedene Technologien. Und die Beziehung zwischen Merchant und Kunde ist extrem wichtig. Wir wollen irgendwie uns dazwischen drängen. Heute wird das mit Karten oder Banken machen, irgendwas. Ganz kompliziert, ich muss anstehen, ich muss warten, bis ich drankomme, ich muss Dinge tun, ich muss Online-Checkouts machen, ich muss 14 Franken bezahlen, wenn ich einen Flug nach Berlin buche. Nicht für den Flug, sondern für die Visa-Kartenbezahlung. Ab und zu gibt es noch Extra-Fees, dann sind es schon fast so viel wie der Flug. Der eine oder andere hat die Erfahrung auch schon gemacht. Also versuchen wir das zu ändern. Wir haben dazu gesagt, Digital Shopping, Ordering und Payment, das müssen wir assistieren. Eben nicht mehr warten, nicht mehr teure Konditionen, sondern wir schauen, wie wir das zusammenbringen. Also ich will shoppen und gleichzeitig ist es bezahlt. Ich will was ordern und gleichzeitig ist es reserviert und bezahlt. Es ist immer mehrere Schritte in einem Prozess zusammengeführt. Ganz wichtig. Nicht nur bezahlen. Es ist schön, dass wir darüber geredet haben, ist nicht mehr so wichtig. Darum haben wir ein Wallet zwar kreiert. Das Payment müssen wir extrem gut können. In all den Regulationen, die wir begegnen, nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland und im Rest der Welt. Wir müssen unbedingt eine Möglichkeit haben, ein Pay-in für Unbanked und Leute, die schnell was machen wollen. Zum Beispiel Pay11 gesagt hat, man will es heute tun. Ich will heute starten, also müssen wir eine Möglichkeit haben, auch ein Stored Value zu haben. Aber Pay-True, das sieht man bei Apple Pay, extrem wichtig. Ich will vielleicht meine Kreditkarte storen, weil ich nicht so ein großes Vertrauen habe, bezahle ich direkt mit meiner Kreditkarte. Wie geht ein Transaktionsmodell in den Regulationen, die wir haben in der Schweiz und vielleicht darüber hinaus? Wir haben eine Orange Box gemacht in der Mitte. Das machen wir mit UBS zusammen. Damit UBS uns akzeptiert hat, das war wirklich ein harter Weg. Weil wir prozessen in der UBS praktisch wie eine eigene Bank. Die UBS weiß nicht, welche Kunden haben wir, was machen wir für Transaktionen, was wickeln wir ab, was verkaufen wir und so weiter. UBS hat keine Ahnung, das wissen nur wir. Dass wir das können innerhalb der UBS, das war extrem schwierig, aber wir haben eine großartige Arbeit gemacht. Also auch eine Adressate an die Banken, wir sind offen für weitere Kooperationen. Was der Kunde dann anhängt an dieses Wallet, was wir so bieten, das ist dem Kunden überlassen. Das kann eine Cryptocurrency sein, das kann eine Kundenkarte sein, sonst irgendein Goldbarren, den er irgendwo hat, den man transferieren kann im Notfall, wenn es dann verkauft wird, zentral gestort oder was es dann auch immer ist. Das zeigt die Zukunft. Kreditkarten und Bankkonten sind klar. Oben, da, wo die Transaktion dann wirklich stattfindet, das ist digitalisiertes Geld. Da bewegt sich nichts mehr. Also Geld kommt rein oder wird durchbezahlt, process through. Was da oben passiert, das wissen nur wir und der Kunde selber. Was wir wissen heute ist, wenn Sie was kaufen, diese Daten gehören nur Ihnen, niemand anderem. Also wenn Sie ein Shopper sind, gehören diese Daten vor allem Ihnen. Und Sie können sagen zu diesen 20, 30 Merchants, die Sie haben, also der Friseur, der Tantema-Laden, vielleicht die Garage, wo Sie das Auto bringen, die Tankstelle und noch zwei, drei Bars und die Kantine, mehr haben Sie nicht. Sie entscheiden, mit wem Sie die Daten teilen. Es ist sehr regional. Es interessiert wahrscheinlich hier kaum jemand, was ich in Zürich für Shops habe. Es interessiert Sie vor allem, was es für Shops in Berlin gibt. Sehr regional. und sehr, sehr verbindlich, weil das ist da, wo sie wohnen, leben sie, da shoppen sie, da gehen sie zum Friseur. Mit diesen Unternehmen wollen sie sich verbinden und ihre Daten teilen für gute Angebote. Sie reservieren beim Friseur und es ist auch schon bezahlt. Wir machen alles Uber-Prozesse, das heißt Digitalisieren von Dienstleistungen. Wer mal Uber gefahren ist, man weiß, man steigt ins Taxi ein, man steigt aus und irgendwie ist es bezahlt, ist irgendwie Magic. Dasselbe beim Friseur, ich rufe an, ich komme morgen zum Termin oder ich sehe es gleich in der Applikation, weil ich bin ja verbunden mit dem Friseur. Ich klicke drauf, morgen um 9 Uhr ist ein Termin frei, ich sehe es, buche es, gehe zum Friseur, habe eine gute Stunde, gehe raus und irgendwie ist es bezahlt. Ohne, dass ich diesen Bezahlprozess mache, Karte raus, warten, bis ich beim Terminal bezahlen kann und so weiter. Das können wir oben machen. Es brauchen keine Handys zu sein. In einem B2B-Verkehr können das reine Computer sein. Also da werden Transaktionen ausgetauscht, ohne dass jemand noch manuell was dazu beiträgt. Dass das klappt, haben wir über 2 Jahre uns die Köpfe zerbrochen. Die Firma hat uns etwas Ähnliches gegeben wie eine Banklizenz Lite. Das ist noch nicht so definiert, aber man kann es so definieren. Das bedeutet, wir haben ein Full KYC, alles digital, also Full Onboarding eines Merchants und eines Endkunden, komplett digital, ganz wichtig. Unter 3.000 und 5.000 können wir sogar sagen, ja gut, wir müssen gar nicht viel wissen in der Schweiz. Das ist so die Limite, über 3.000 auf dem Mumme-Account und über 5.000 Umsatz pro Jahr, nicht pro Monat, pro Jahr, müssen wir schon ziemlich reguliert sein. Wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben, wir brauchen seinen Ausweis, alle diese Dinge, das machen wir komplett digital. Er spart uns eine Menge Geld. Kein Schalter, keine Menschen, kein Nichts, also wirklich alles digital gelöst. Ist er voll verifiziert, haben wir unlimited Möglichkeiten. Also das heißt, er will morgen einen Ferrari kaufen, das passiert ab und zu in der Schweiz, dann hängt er seine Bank an, lädt mit der Kreditkarte drauf und so weiter. Wir müssen nur sicher sein, dass es für ihn möglich ist, diese 200.000 auszugeben. Geht er morgen in die Garage und kann das bezahlen. Der Merchant hat 10 Minuten vorher das Konto eröffnet. Diese Geschichte über 5.000 und über 3.000 können wir immer nur für 7 Tage machen. Also das heißt, die Person füllt den Account und für 7 Tage hat sie Zeit, den Ferrari kaufen zu gehen. Das ist so die Geschichte daran. Nach 7 Tagen müssen wir ihn auffordern, das Geld wieder zurücktun auf sein Bankkonto, weil wir wollen es auch für ihn nicht halten momentan. In der Schweiz haben wir Negativzins, macht nur Kosten übrigens. Also von daher, liebe Banken, wir sind froh, habt ihr das Geld. No credits, no interest. Ganz wichtig für uns, wir haben nur das Geld, was wir haben, kein anderes Geld. Also wenn Sie 100 drauf tun, haben Sie 100, egal welche Währung das ist oder egal was es ist. Das, was Sie haben, haben wir, was wir nicht haben, haben wir nicht. Also sollte irgendwann mal was passieren, ist es so, dass wir sind nicht beneficial owners, Sie bekommen das zurück, was drin ist. Das war für uns eines der ganz großen Probleme, die wir lösen mussten, weil das Problem war nicht, dass wir Konkurs gehen gegenüber der UBS, sondern dass die UBS Konkurs geht gegenüber uns. Weil in der Schweiz ist die Einlagensicherung 100.000, wenn UBS Konkurs geht, haben wir noch 100.000 und nicht mehr das Geld, was wir von unseren Kunden haben. AML approved. Eieiei, 1 Jahr Kopfschmerzen mit UBS. Die AML der UBS hat unsere AML abgenommen, also Anti-Money-Laundering-Maschine, die wir gebaut haben. Nochmal zurück zu diesem Transaktionsmodell, dass das funktioniert, musste die AML das abnehmen. Sie haben uns zuerst gar nichts geglaubt. Sie haben gesagt, Fintech, nur 50 Leute und so, Geschichten. Heute sind wir 84, einige mehr. Aber auch das ist immer noch klein, wenn man es mit einer Bank vergleicht. Das war wirklich sehr hart, aber wir machen einige Risk-Checks mehr mit einem ganz neuen System, frisch aufgebaut als die UBS selber. Also die UBS hat uns solche Auflagen gegeben, neben dem Regulator, neben der Selbstregulierung, hat uns die UBS noch einige zusätzliche Auflagen gegeben, damit wir dieses Wallet prozessen können. PCI DSS und First Data, wir storen die Kreditkarten, das ganze Zeug selber.
Ich glaube, es ist rübergekommen. Also was ich wirklich gestern schon, als wir darüber gesprochen haben, dramatisch finde, ist, es gibt eine Kooperation mit der UBS, aber die Konten werden nicht bei der UBS geführt. Ja, richtig. Die UBS kennt den Kunden gar nicht. Und das hat die Schweizer Aufsicht, die FINMA, akzeptiert. Das ist schon, ich komme da gleich nochmal drauf, wie das in Deutschland vielleicht wäre.
Also das könnt ihr euch vorstellen, das ist ein riesiges Sammelkonto mit dem ganzen Geld all unserer Kunden, auch vor allem Merchants. Der Endkunde hat ja nicht so viel Geld. Aber der Merchant, also das größte Restaurant, was wir jetzt angebunden haben in Zürich, ein Facebook-Eintrag, da komme ich dann später dazu, von diesem Restaurant hat uns zu den Top 50 Downloads in der Schweiz gebracht. Der Merchant hat uns verkauft, Chicken Egg, da komme ich später dazu. Dem sein Geld, der macht 50 Millionen Umsatz im Jahr, wir prozessen einen Großteil seines Geldes über dieses Sammelkonto. Da ist das normale Terminal dran, das normale Terminal prozessen wir und das ganze Mobile Payment. Da komme ich auch noch später dazu, wie wir das machen. Okay. Wir haben vorhin von Transaktionen geredet. Vergesst die Transaktionen. Jeder hier im Raum weiß, es ist vorbei mit dem Business Case für Transaktionen. Gehen wir 3, 4, 5 Jahre in die Zukunft. Die ganzen Fintechs, wieso ist es so ein Kampf zwischen den Banken und den Fintechs? Weil wir können nicht in Symbiose leben. Wir wünschen eine Symbiose mit den Banken. Ihr könnt das Banking viel besser als jedes Fintech. Das haben wir auch heute schon mal gehört. Es ist traditionell. Wir müssen nur schauen, dass wir es irgendwie digitalisieren können. Wir helfen sehr gerne mit. Wenn es digitalisiert ist, kostet es auch viel weniger. Vielleicht habt ihr sogar eine höhere Marge. Weil heute, wo entstehen die Kosten bei sehr teuren Infrastrukturen, sehr vielen Menschen, die daran arbeiten und so weiter. Man hat es gesehen bei den Medien und bei den Telekommunikationsgesellschaften. Jetzt ist die Bank dran. Und das ist das Problem, was wir lösen müssen. Also in diesem Digitalisierungsprozess eines Commerce ist das Payment ein Teil, der eigentlich den Banken gehört heute. Wir würden ihn gerne euch lassen. Aber wir konnten bisher das nicht machen. Wir mussten es selber machen, weil keine Bank uns das Entry gegeben haben. Das erste war UBS, aber auch nur in einem Sammelkonto, den Rest mussten wir alles selber machen, die ganzen Regulationen. So haben wir gesagt, Payment können wir selber nicht verkaufen. Das, was wir vorhin von Pay11 gehört haben, direkt verkaufen und alles, was Zeugs, vergesst das. Wo nichts zu verdienen ist, gibt es auch kein Business und ist auch nicht lustig, was zu machen. Also Payment, gut, dass wir darüber geredet haben. Wichtig, Value-Added Service. Wieso hat das Restaurant Hiltl zum Beispiel in Zürich, ich erinnere euch, 50 Millionen Umsatz, wieso macht sie mit uns das Risiko, dass wir deren Geld prozessen? Weil es braucht keine Mitarbeiter mehr an der Kasse. Sie sparen sich circa 1 Million im Jahr, weil sie wenige Mitarbeiter brauchen. Es ist ein Service verbunden mit dem Payment. Also der Kunde checkt sich selber aus. Früher war da immer eine Person an der Kasse, jetzt checkt er sich selber aus. Circa 1 Million Ersparnis. Das andere, Social. Und auch zwischen Service und Social gibt es Referral-Geschichten. Also mir gefällt das Restaurant Hiltl, wem gefällt es auch noch? Ich lade euch ein, da teilzunehmen und ich fange an, für Restaurant Hiltl zu verkaufen. Die Applikation ist sehr, sehr simpel. Payment und GetPaid, da ist auch die ganzen Terminal-Geschichten angebunden. Also es muss kein Handy sein, es kann auch ein Computer sein, es spielt keine Rolle. Aber vergesst eben das Payment, Wallet ist sehr wichtig. Hier binden wir alles an, was es gibt. Egal welche Währung, egal Cryptocurrency oder was es auch immer ist. History, Transaction History ist für uns sehr wichtig, weil wir wollen ja wissen, was ihr macht. Was verkauft der Merchant? Und vor allem auf Merchant-Seite, was verkauft ein anderer Merchant, der dieselben Produkte hat, zum welchem Preis? Wir können Indikationen machen. Aber der wichtigste Layer ist der Social Context und der Commerce. Ich will vor allem konsumieren. Das Bezahlen muss dann irgendwie selber funktionieren. Und die Social Context sind meine Geschäfte, meine Freunde, mit denen ich Fußballmatch schauen gehe. Und welche ich gerne einladen möchte, auch ein Ticket zu kaufen. Dieses Bild zeige ich euch einfach, weil es schön ist. Man sieht, es wird alles etwas hektischer, es wird alles digitaler. Und an der Anzahl von den Transaktionen sieht man, wie wichtig dieses Thema geworden ist weltweit. Hier, wieso arbeitet ein Merchant mit uns? Wir geben dem Merchant einen einzigen Account. Was bedeutet das? Heute hat ein Merchant für Mobile Invoicing oder für generelles Invoicing hat er ein Buchhaltungssystem, da hat er Mitarbeiter, die Rechnung schicken. Er hat für den Post, für das Terminal und so weiter, für alle diese Geschichten, Bargeld und alles, was es gibt, abzuwickeln, Karten, eigene Karten und was er alles hat, ein weiteres Konto und weitere Mitarbeiter. Und wenn er Online-Geschichten hat, hat er nochmal ein Konto, hat er Acquiring-Probleme, andere Acquiring-Geschichten übrigens als am Post. Zum Beispiel, er arbeitet am Post mit Pay11 und online arbeitet er sonst mit irgendwas. Noch ein Konto, noch ein Acquire, alles Kopfschmerzen. Wir fügen ihm das alles zusammen in einen Account. Oben gibt es eine Datei, direkt fix fertig für seine Buchhaltung. Ich komme wieder aufs Restaurant Hilton zurück. 60% der Sparnis in der Buchhaltung. Das ist nicht in die Millionen eingerechnet. Einige Consumer Cases. Wir kommen jetzt etwas in die Gegenwart. Das ist Version 1, was ich euch zeige, was jetzt heute so etwas läuft und wo wir ziemlich erfolgreich unterwegs sind und auch gut verkaufen. Selber denken wir aber schon an der Version 5. Also die Spirale dreht schneller. Wir haben 30 Jahre Zeit gehabt, um das zu entwickeln, was wir heute haben. Aber was in 5 Jahren ist, das geht schon ziemlich viel schneller. Ein einfacher Case, wieso zeige ich euch das? Wir haben, wer verkauft was? Wir haben mit einer großen Universität geredet in Deutschland. Sie haben 2 Millionen Studenten angebunden und die haben eine Karte heute. Um diese Karte aufzuladen, muss ich an irgendwelche Geräte gehen, Bargeld bei mir haben, meine Mama kann es mir nicht schicken und so weiter. Wir haben das vereinfacht. Mama kann es mir schicken. Wir haben auch NFC, wenn es am Handy nötig ist, ist schon eingebaut, welches Handy das auch immer kann. Das ist eher das Problem. Und Mama kann es mir schicken, das Geld, und ich kann es auf meine physische Karte laden. Die Karte wird aber nicht mehr ein Zahlmittel, sondern nur noch die Identifikation. Bin ich offline, habe ich die Karte, bin ich online, habe ich das NFC am Handy. Funktioniert heute schon. Person to person kennt jeder. Vor allem jeder in der Bank, muss ich nicht weiter erläutern, ist ein Prozess von vielen, die man machen können muss. Man kann nicht nur spezifisch etwas anbieten, das haben wir gelernt in 4 Jahren. Wenn ich nur für eine Closed User Group was anbiete oder nur das Terminal, dann wird es ganz schwierig. Ich schließe sehr viele Parteien aus, etwas zu machen. Das ist auch zum Beispiel die QR-Code-Lösung. Wir haben verschiedene Läden und Restaurants, die arbeiten mit QR-Codes, weil das versteht einfach jedes Handy. Ist eine der Technologien, neben Beacon, wenn es jemand kann, oder eben NFC, um eine Transaktion abzuwickeln. Wichtig ist, hinten, diese Transaktion, ihr seht, ich scanne was von einer Quittung, hier seht ihr, was auf dieser Quittung drin ist, diese Daten gehören euch. Was habt ihr gekauft? Nächstes Mal, wenn ich in das Geschäft komme und ich will genau dasselbe wieder, habe ich einen Button, um dasselbe wieder zu bestellen. Ich gehe raus und es ist gegessen und bezahlt. Hinten raus ist immer derselbe Prozess. Das Entry ist verschieden. Das kann Beacon oder was auch immer für eine Technologie sein oder sogar online. Oder zum Beispiel ein Barcode. Ich weiß nicht, ob dieses auch einen hat. Egal wo ich bin, in einem Restaurant habe ich einen schönen Wein getrunken. Ich möchte den noch 2-3 Mal trinken in Zukunft. Ich bestelle den nach Hause. Ich scanne diesen Barcode mit meinem Mobile und bestelle mir 12 Flaschen nach Hause oder schicke es einem Freund, weil er Geburtstag hat. Wenn ich meine Dinge gekauft habe, wie ich das schon gesagt habe, entwickle ich für mich eine gewisse Umgebung. Meine 20-30 Shops. Und ein Mann hat vielleicht 300, 400, 500 Produkte. Ich kaufe immer dieselbe Butter, dasselbe Fleisch, dasselbe Bier, dieselben Dinge. Dasselbe Shampoo, vielleicht habe ich 2 verschiedene, aber das war's auch. Meine Produkte werden nicht viel größer, meine Merchants auch nicht viel größer. Eine Frau hat vielleicht 100, 200 Produkte mehr. Sie haben noch Kosmetik, Lippenstift und vielleicht verkaufen sie verschiedene Marken Schuhe. Das ist bei den Männern vielleicht etwas eingeschränkter. Diese will ich hier drin haben als Konsument. Weil ich muss nicht für alles mehr ins Geschäft gehen, um das Wasser nach Hause zu tragen und mein Sixpack zu kaufen und andere schwere Dinge zu kaufen. Für das brauche ich nicht mehr ins Geschäft zu gehen. Das kann ich mir auch senden lassen an meine Adresse. Hinten raus ist wieder, wie gesagt, der Prozess derselbe. Paper Invoicing, ganz interessant. In der Schweiz ist es ja nicht so, dass alle mit Direct Debit arbeiten. In Deutschland ist es so, dass irgendwer von meinem Konto Geld beziehen kann. Und wenn ich es dann sehe, kann ich noch eine Einsprache machen. Wahrscheinlich sehe ich es dann nicht. In der Schweiz will man das schon noch kontrollieren. Und in vielen anderen Ländern will man das auch noch kontrollieren. Also nicht jeder kann von meinem Konto beziehen. Das ist der digitale Prozess und das ist der traditionelle Prozess. Ich scanne was von meinem Papierinvoice. Hier haben wir sehr viel Erfolg, weil wir digitalisieren den Papierprozess. Und das spart doch schon 1-2 Euro pro Kunde pro Monat. Und dann bei einigen 100.000 Kunden geht das schon ins Geld bis Ende Jahr. Rechne, klebe, falte. Für uns ganz wichtig, da sieht man jetzt, dass wir nicht ein Payment-Institut sind. Also klar, wir müssen das können. Es ist wichtig, dass man Payment abwickeln kann. Vor allem, wenn man keinen Bankpartner hat, der das für einen erledigt. Dann macht man es selber. Aber wir können auch eine Tür öffnen. Ich habe ein Ticket gekauft oder mein Hotelroom gebucht. Und ich will damit dann einfach auch noch meine Tür öffnen können. Ich will gar nicht mehr mit der Person an der Rezeption diskutieren und anstehen und warten, sondern ich will es selber machen. interessant, in einem Hotel, wo ich da bin, B&B, funktioniert das schon online. Ich muss online einchecken, aber ich kann meinen Key selber machen, das ist super. Partners, die wir heute haben, bei Leverkusen, sorry für alle die anderen Fußballclubs-Fans sind, sie kommen auch noch. Retailers haben wir ganz viele gefunden, weil bei den Retailers ist der Kostendruck enorm. Sie haben 3-5% Marge, wenn Payment 2% frisst, tut es weh. Also da im Digitalisieren sind wir sehr groß. In der Schweiz haben wir den größten, den wir haben, macht 3 Milliarden Umsatz. Wir fangen an, für ihn die ganzen Self-Scanning-Prozesse zu machen. Restaurant Hilton ist eines von vielen anderen Merchants. Das war einfach ein Beispiel, um es zu erklären, weil viele verstehen das Restaurant. Mettler Toledo, ein Wagenhersteller, was macht ihr hier drauf? Wir haben ein Kassensystem in die Waage integriert und die Waage ist ein komplettes Self-Checkout-System. Wir wägen die Produkte und matchen das mit dem Preis. Wir sehen, ob etwas stimmt, ob der Preis matcht mit dem Produkt oder nicht, können wir Fraud detecten. Samsung ist Vertriebspartner und Hardwarepartner Swisscom. Mit Swisscom machen wir einige Stadions in der Schweiz und verschiedene andere schöne Dinge. Und UBS ist Moneypartner. Was wir mit UBS noch nicht geschafft haben, ist, dass wir, wie gesagt, gerne würden wir jeder Download der Applikation, der bei uns ein Mume-Konto eröffnet, auch gleichzeitig einen UBS-Account eröffnet. Das wäre die schönste Lösung, die wir hätten. Soweit sind wir aber noch nicht. Da sind noch viele Diskussionen da. Vielleicht schaffen wir es mit einer deutschen Bank früher. Finma, First Data, PCI-DSS, um die Kreditkarten selber zu speichern und VQF für die Selbstregulierung. Payment ist nie regional oder national, wie man es meinen könnte. Wie ich gesagt habe, nur der Merchant ist regional und der Kunde ist regional. Aber die ganze Geschichte muss unbedingt international sein oder global. Es gibt eigentlich keine Grenzen, wenn man eine App downloaden kann. Wir sind in Zürich, haben wir das Management, in München und Berlin haben wir Verkauf. Und in Krakau und Moldawien tun wir programmieren, weil in der Schweiz das einfach zu teuer ist. Das ist das Team. Einige gute Retail-Experience. Peter Sami kennt vielleicht einer oder andere von euch. Sega Intersettel und Sarasin. Und Marco Samek, technisches Brain. Vielen Dank.
Mögen Sie zur Überleitung zu mir vielleicht noch mal ein bisschen was sagen, wie das mit der Finma war, also mit der Aufsicht. Was für Gespräche haben Sie da geführt? Was haben die gesagt? War das einfach, die davon zu überzeugen, dass Sie, wie haben Sie das genannt, eine Banklizenz light bekommen?
Ja. Also wir sind da gekommen, haben gesagt, ja, wir sind's von Mume und wir würden gerne Transaktionen machen. Da haben sie gesagt, ja, ist schön, haben schon einige versucht. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Und dann haben wir mal gemerkt, wir brauchen Anwälte und viel Geld. Wir haben am Anfang gedacht, ja, das ist schnell gelöst, aber wir haben ein Jahr vorbereitet, einige hunderttausend ausgegeben, weil wir eben keine Bank gefunden haben, die das für uns macht, mussten wir selber machen. Wir mussten diese ganzen Regulationen aufbauen, diese ganzen Geschichten digitalisieren für uns, dass wir schlussendlich auch bezahlen können. Und wir mussten dieses ganze Roadmap der Finma vorlegen, ohne zu wissen, ob sie es abnehmen. Das ist das Problem. Wir haben diese ganze Arbeit gemacht, mit den Anwälten viel bezahlt, haben dieses Dossier dann eingesendet und sie hätten Ja oder Nein sagen können. Das war wirklich so oder so. Das war wirklich hart für uns. Vor allem der ganze Aufwand und wir wussten nicht, was dabei rauskommt, weil es nicht klar definiert ist. Das ist das Problem. Wir kommen in eine neue Zeit und für Finma war das auch eine neue Zeit. Der größte Payment-Prozessor in der Schweiz, der kann diese 3.000 und 5.000 nicht überschreiten. Also das ist noch eine ganz wichtige Information. Bei 3.000 ist er geblockt und er hat das, was wir bekommen haben von der Finma, hat der größte Payment-Prozessor in der Schweiz nicht bekommen. Für uns eigentlich so ein Ritterschlag, dass wir was richtig gemacht haben. Die haben übrigens dieselben Anwälte, aber wir haben selber viel mitgearbeitet, vielleicht war das auch noch wichtig.
Ein guter Anwalt braucht einen guten Mandanten, das ist.
Das stimmt, ja, absolut. Absolut.
Ich rufe mal meine Folie auf. Okay, ja. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Oh, ich hatte mir vorgenommen, ich gucke jetzt mal ins Publikum, wie lange sie überhaupt noch durchhalten können, aber man sieht gar nichts. Das ist stark. Dann mache ich einfach. Sie können ja dann sagen, aufhören. Was ich jetzt noch zum Abschluss machen will, ist die Frage Bye-Bye Banks. So war unsere Frage, die eingangs aufgeworfen war. Bye-Bye Banks. Und Ehrlich gesagt haben wir jetzt die ganze Zeit da verschiedene Schritte gemacht, uns angeguckt, was für Herausforderungen gibt für Banken im Bankenmarkt durch neue Wettbewerber, neue Ideen. Richtig definiert, was eine Bank ist, hatten wir eigentlich gar nicht. Und ich drehe das mal ein bisschen um, wenn man sagt Bye Bye Banks, was darf denn eigentlich nur eine Bank? Und ist die Frage nicht vielleicht sowieso ein bisschen falsch gestellt, muss man sagen, wer wird denn in Zukunft alles eine Bank sein? Und gibt es überhaupt die eine Bank? So, das ist das, was ich hier mit Ihnen machen will. Ein bisschen, ich hoffe nicht allzu dröges Grundlagenjura, so, wie ist das geregelt, wann ist man eine Bank oder etwas Bankenähnliches. Und dann würde ich das gerne nochmal an einem Fallbeispiel mit Ihnen so ein bisschen durchspielen und dann noch so ein paar Sätze darüber verlieren, wie ist das eigentlich hier in der Deutschland mit der Aufsicht, was muss man da machen, wie geht man an so eine Sache sinnvoll ran, wenn man merkt, oh, ich könnte eine Bank oder etwas Bankähnliches sein. So, das sind die drei Schritte. Ich habe jetzt mal aus dem ganzen Katalog von Bankgeschäften, Finanzdienstleistungsgeschäften, Zahlungsdiensten so ein paar rausgegriffen. Und da kommen jetzt, glaube ich, sowas von 4 Folien. Das erste ist, wenn man eines dieser Geschäfte macht, die hier auf der ersten Folie sind, dann ist man eine Bank. Und zwar eine Bank, wie wir es eigentlich verstehen. In der Definition des Aufsichtsrechts ein Kreditinstitut. Und da ist früher gab es dann immer so Schlagworte wie Vollbanklizenz. Also ich kann alle Bankgeschäfte machen. Genau genommen erhält man eine Erlaubnis für bestimmte Bankgeschäfte. Das können auch alle sein. Es gibt einen Katalog von Bankgeschäften. Wenn man die macht, in einem Umfang, der einen eingerichteten, also einen kaufmännischen Geschäftsbetrieb erfordert, dann ist man ein Kreditinstitut, eine Bank im klassischen Sinne. Eines dieser Geschäfte ist das Einlagengeschäft. Das ist ein Geschäft, was man macht, wenn man Gelder entgegennimmt und die unbedingt rückzahlbar sind. Ich nenne mal ein ganz abgefahrenes Beispiel, das uns mal begegnet ist. Hat nichts mit Fintech zu tun, sondern war Ansparen für die eigene Beerdigung. Ich möchte für meine Beerdigung sparen. Das soll niemand anders bezahlen, das mache ich. Mache einen Vertrag mit einem Bestatter und sage, monatlich 50 Euro kriegst du und wenn ich tot bin, bezahlst du davon die Beerdigungskosten. Ich kann mich aber jederzeit entscheiden, möchte ich doch nicht, weil meine Verwandten sollen das doch bezahlen oder ich werde vielleicht gar nicht sterben oder ich brauche das Geld einfach. Einlagengeschäft, laut Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Ein unbedingt rückzahlbarer, ein Anspruch auf eine unbedingte Rückzahlung. So, man ist ganz schön schnell scheinbar im Einlagengeschäft. Finanzdienstleistungen. Das eine war das, was wir klassisch eine Bank nennen, Kreditinstitut. Jetzt kommen Finanzdienstleistungen, Finanzdienstleistungsinstitute. Wenn man was hiervon erbringt, ist man ein Finanzdienstleistungsinstitut. Zum Beispiel, wenn man Anlagevermittlung macht. Also einem Kunden, seinem eigenen Kunden, Finanzinstrumente vermittelt. Robert hatte vorhin schon mal gesagt, was alles Finanzinstrumente sind. Das sind nicht nur klassische Wertpapiere, das ist viel mehr. Dann erbringt man Anlagenvermittlung und braucht eine Erlaubnis als Finanzdienstleistungsinstitut. Ebenso, wenn man Anlageberatung erbringt. Eine ganze Menge weitere Geschäfte. Weiß nicht, ich lasse das mal so ein bisschen stehen, kann ja einer gucken, ob er irgendwas davon macht. Factoring kann auch schnell passieren. Zahlungsdienste oder E-Geld-Geschäft. Auch nochmal neues Bereich, bin ich genau genommen keine Bank, aber ich bin etwas sehr Bankähnliches. Das ist tatsächlich geöffnet worden, europäisch reguliert, haben wir vorhin schon mal gehört von Christoph. Das ist geöffnet worden, gerade dafür, dass Nichtbanken solche Dienstleistungen anbieten können. Also greifen wir mal raus, rein zufällig, weil wir es gleich fürs Fallbeispiel brauchen, Finanztransfergeschäft. Übermittlung von eines Geldbetrages von einem zum anderen. Sagen wir mal, grob gesagt, gibt es diese vier Gruppen von Instituten. Nennen wir sie mal alle, oder nennen wir die linken Banken, die rechten Banken, Kreditinstitute, nennen wir die anderen bankähnlich. Und die haben unterschiedliche Anforderungen. Und man kann sagen, so grob gesagt, ist das ein bisschen wachsen von links nach rechts, was man auch an dem Anfangskapital sieht, das man haben muss, wenn man so ein Geschäft erbringen will. Was man immer braucht, sind Voraussetzungen, wie man braucht geeignete Geschäftsführer, man braucht einen tragfähigen Geschäftsplan, man braucht vernünftige interne Strukturen, Kontrollsysteme. Aber auch da gilt, als Kreditinstitut muss ich wesentlich mehr machen. Und genau genommen muss ich sogar als ein Einlagenkreditinstitut noch mehr machen, als ein Kreditinstitut, das keine Einlagen entgegennimmt. Also auch da gibt es Unterscheidungen. Aber als Orientierung ist das, glaube ich, ganz gut. Und im Fallbeispiel werden wir dann auch sehen, dass es ganz entscheidend drauf ankommt, bin ich jetzt eher in der etwas leichteren Regulierung oder komme ich schon in die ganz, ganz strenge rein, bin ich vielleicht sogar schon ein Einlagenkreditinstitut, wie der Bestatter. Die BaFin publiziert eine ganze Menge Merkblätter. Das ist keine schlechte Orientierung. Nun würde ich niemandem empfehlen, da kann man so Sachen sehen wie, was muss ich denn eigentlich tun, wenn ich ein Finanzdienstleistungsinstitut bin. Sie gibt auch Angaben zu einzelnen Tatbestandsmerkmalen, etwa ein Merkblatt zum Tatbestand der Anlagevermittlung. Das gibt es auch für die Anlageberatung. Man kann sich da sehr gut orientieren. Man findet auf der Homepage der BaFin nur nichts. Aber wenn man das in eine übliche Suchmaschine eingibt, mit meinetwegen Merkblatt Erlaubnis 32 KWG BaFin dahinter schreibt, dann kommt man auf die Seite. Und da stehen schon eine ganze Menge Sachen drin, an denen man eine erste Orientierung kriegen kann. Zum einen, wie sieht die Aufsicht das eigentlich? Sie ist schon ziemlich gesprächig, publiziert recht viel. Zum anderen, was muss ich denn eigentlich machen, wenn ich jetzt tatsächlich davor stehe, ich bin möglicherweise jemand, der eines der Bankgeschäfte, bankähnlichen Geschäfte erbringt. Ich habe noch ein paar mehr aufgeschrieben, es gibt aber noch eine ganze Menge. Fallbeispiel. Das ist TransferWise. Unser Fallbeispiel ist TransferWise. Wer das nicht kennt, ich meine, es ist ja ziemlich publik im Moment. Es ist eine Geschäftsidee, die wirklich tief ins Kernbankgeschäft eingreift, nämlich in den internationalen Überweisungsverkehr. Das ist hier so ein bisschen vereinfacht an deren eigenen Darstellung orientiert, aber im Kern, mehr brauchen wir jetzt eigentlich für das, was wir jetzt gleich nochmal hier an diesem Beispiel besprechen wollen, nicht. Die Idee ist relativ genial. A sitzt in Deutschland, B sitzt in den USA. A schuldet B Geld. C sitzt in den USA und D sitzt in Deutschland. C schuldet D Geld. Die Idee, also nein, wie läuft es im Moment? Im Moment läuft es so ab, der A überweist den Geldbetrag an B. Der C überweist seinen Geldbetrag an D. Da fällt, weil das eine nicht nur grenzüberschreitende, sondern auch noch währungsraumüberschreitende Überweisung ist, eine ganze Menge an Entgelt an. TransferWise sagt, das brauchen wir alles gar nicht. Gebt uns das Geld und wir gucken, ob wir nicht entsprechende Beträge finden. Wir netten das und entsprechende Beträge finden, sodass es im jeweiligen Währungsraum bleiben kann. Das heißt, A, das Geld von A fließt nicht an B, sondern fließt an den D. Und das Geld von C fließt nicht an den A, sondern an den B. Trotzdem sind die Verpflichtungen hier erfüllt worden. Das läuft unter folgenden Bedingungen. Zusage, schaffen das innerhalb von 2 Tagen, das Geld zu transportieren. Wenn wir das nicht schaffen, kriegst du es zurück, erhältst du das Geld zurück. Bis das Geld ausgezahlt ist, kannst du jederzeit stornieren und dein Geld wieder haben. Und das reicht. Das reicht, um das Beispiel erstmal so zu verstehen. Jetzt haben wir da vorhin diese ganzen Tatbestände gesehen und jetzt, was macht der Jurist? Guckt da rein, worunter lässt sich das denn fassen? Ist das ein Überweisungsgeschäft? So, und jetzt hat man immer so diese einzelnen Tatbestandsmerkmale, die man bewerten muss. Ich mache das jetzt mal bei dem Überweisungsgeschäft relativ knackig, weil es letztendlich auch egal ist, weil wenn es kein Überweisungsgeschäft ist, ist es ein Finanztransfergeschäft. Es ist kein Überweisungsgeschäft, weil kein Zahlungskonto dabei ist. Niemand eröffnet bei TransferWise ein Konto. Es gibt kein Konto auf den einzelnen Kunden. Deswegen kein Überweisungsgeschäft. Aber es ist, da kann ja keiner was gegen sagen, eine Übermittlung eines Geldbetrages. Und wenn mir jetzt einer erzählt hätte, in UK ist das aber regulierungsfrei, das hätte ich dann nur wirklich nicht mehr geglaubt. Und ist es auch nicht. Weil das ist europäisch reguliert, Zahlungsdienste-Richtlinie, ganz klar, auch in den USA ist das Finanztransfergeschäft ein Zahlungsdienst. Und damit bin ich auch in den USA reguliert und nutze jetzt, weil ich in UK, habe ich USA gesagt? Falsch. In Großbritannien reguliert und nutze jetzt diese Zulassung, die ich da bekommen habe, für meine europäische Tätigkeit. Aber ist es vielleicht, wäre es in Deutschland schlimmer? Wäre es vielleicht sogar ein Einlagengeschäft mit all dem, was dann da dran hängt? Boah, wenn man da anfängt, so zu suchen, da kann man eine ganze Menge Grübeleien anstellen. Erstmal, was ist überhaupt eine Einlage? Einlage oder andere unbedingt rückzahlbare Gelder, der Begriff der Einlage. Dem kann man sich jetzt ziemlich lange aufhängen. So richtig definiert hat den noch nie jemand. Das ist, laut der BaFin muss man das so an der Bankverkehrsauffassung orientieren, was eine Einlage ist. Allerdings hat die BaFin mal ziemlich deutlich, da hieß sie noch gar nicht so, da hieß sie noch Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, Vorgängerbehörde gesagt, wenn das zur unverzüglichen Weiterleitung gedacht ist, dann ist das keine Einlage. Das will jetzt hier mal bejahen, dass das zur unbedingten Weiterleitung, unverzüglichen Weiterleitung gedacht ist. Kann man auch jemanden bei der BaFin treffen, der sagt, 2 Tage unverzüglich, da stelle ich mir was ganz anderes vor, aber die Diskussion würde ich mit ihm führen. Also, wenn die BaFin denn noch immer die Auffassung von 1977 in dieser Form vertritt. Aber immerhin haben wir da mal was gefunden, so. Unbedingte rückzahlbare Gelder. So. Also, wo ich einen Anspruch habe, gibt mir das Geld wieder und das darf nicht unter einer Bedingung stehen. Da würde ich jetzt mal sagen, naja, dieser zweite Anspruch, ich kriege die Rückzahlung, wenn die Überweisung nicht erfolgreich war, das ist wohl ein bedingter Rückzahlungsabspruch, nämlich, dass die Überweisung gescheitert ist. Aber was mit dem ersten? Was mit dem ersten? Ich habe ja auch während es noch nicht überwiesen ist, kann ich jederzeit verlangen, dass es wieder rausgegeben wird. So, und jetzt denke ich wieder an den Bestatter. Und ist das nicht genauso? Oder kann man hier sagen, naja, ihr habt ja auch mal bei Einlage gesagt, ist keine Einlage, wenn es zur unverzüglichen Weiterleitung bestimmt ist. Ich würde hier, wenn TransferWise zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, brauchen wir eine BaFin-Erlaubnis, was sollen wir machen? Hätte ich gesagt, eine BaFin-Erlaubnis brauchst du auf jeden Fall. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Die Frage ist, welche du brauchst. Da sind sie nochmal. Ich habe mal so ein paar Schlagworte angeschlagen, was so ein notwendiger Inhalt eines Erlaubnisantrages ist. Das ist schon mühsam, da muss man eine ganze Menge zusammentragen und das ist auch schon eine Sache, wo man Feintuning machen muss. Andererseits ist es auch nach meiner Erfahrung nicht so, dass die BaFin da gänzlich unkommunikativ ist und sagt, so, ich gucke mir das jetzt an und dann kriegst du eine Entscheidung, sondern das ist etwas, was man schon offen mit denen erörtern kann. Übrigens, wer gerade ein Geschäftsmodell hat, was sich vielleicht in die Richtung entwickelt, vielleicht werde ich jetzt doch eine erlaubnispflichtige Dienstleistung. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, das auch im Vorfeld mit der BaFin zu erörtern. Und vor einem Jahr hätte ich sogar noch gesagt, das ist eine perfekte Idee, das zu machen. Mittlerweile dauert das echt ellenlang. Ich habe gerade eine Erfahrung gemacht, da hat das 14 Monate bis zu der Aussage gedauert, du brauchst eine Erlaubnis. Andererseits, wenn Sie in dem Prozess sind, im Gespräch mit denen sind, haben Sie den Vorteil, die kommen dann auch nicht auf die Idee und schicken Ihnen einen Verwaltungsakt und sagen, du musst dein Geschäft einstellen. Weil du hast ja den Dialogkanal eröffnet. Hier würde ich tatsächlich sagen, eins ist klar, wir müssen einen Erlaubnisantrag stellen und wir müssen mit denen klären, wie die das einschätzen. Ein klares, eindeutiges, das ist ein Einlagengeschäft, das ist kein Einlagengeschäft, gibt es im Moment nicht. Mein Gefühl und wie ich das wahrnehme, gerade in Bezug auf das Einlagengeschäft, jetzt bin ich wieder bei dem Beispiel vorher, was die Schweizer Aufsicht da gemacht hat, ob die deutsche Aufsicht das akzeptieren würde, dass die UBS zwar dahinter steht, aber selber das Konto des Kunden da nicht geführt wird. Denn eins ist ja klar, das Einlagensicherungssystem, Sie haben es so schön angesprochen, das Einlagensicherungssystem der UBS greift nicht für die einzelnen Kundengelder dann. Ob das die deutsche Aufsicht in der Form mitmachen würde oder sagen würde, du machst jetzt ein Einlagengeschäft, weil bei dir wird, wird der einzelne Wert geführt und sei es nur für 7 Tage, das ist mir völlig egal. Aber da, ich neige dazu, gerade was das Einlagengeschäft angeht, da muss man Überzeugungsarbeit leisten. Ich will mal damit schließen, um zu sagen, und ich glaube auch TransferWise, wenn die das in Deutschland gemacht hätten, hätten Überzeugungsarbeit leisten müssen, wo ich nicht versprechen kann, dass die von Erfolg gekrönt gewesen wäre. Und das ist schon ein mächtiger Unterschied, ob ich ein Einlagenkreditinstitut bin, nicht nur beim Anfangskapital, sondern auch bei den ganzen Prozessen, die ich dahinter habe. Wenn man sich mal so Sachen anguckt, wie Mindestanforderungen ans Risikomanagement, die dann da alle drin da hängen, das ist schon ein mächtiger Aufwand, das ist schon ein mächtiger Block, weil das dürfen halt nur Banken und der Gedanke dahinter ist, weil die ja auch diese ganzen Vorkehrungen getroffen haben. So, das mal kurz so durchgespielt zum Abschluss. Wann bin ich überhaupt eine Bank? Wie gehe ich damit um? Und dass es die Bank nicht gibt, sondern unterschiedliche Institute, das ist auch allen hoffentlich klar geworden. Okay, alle Fragen willkommen.